Liebe Gemeinde, herzlich willkommen bei den Nostromo-Gesprächen. Heute zu zweit hier und zwar mit dem lieben Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Udo, ich grüße dich.
Ich grüße dich ebenso und mit meiner Wenigkeit. Wir haben uns nämlich hier versammelt für einen Film aus dem Jahre 1971. Ein ganz interessanter Film mit dem Namen The Anderson Tapes. Ich weiß gar nicht, hat der einen deutschen Titel? Weißt du da was?
Der Anderson Clan.
Wow, toll. ist ja großartig. Na, dann bleiben wir vielleicht bei den Anderson Tapes.
Das macht auch irgendwie ein bisschen mehr Sinn.
Ja, irgendwie schon. Der ist gedreht vom, ja und jetzt, ich weiß nie so richtig, wie man den Nachnamen ausspricht. Ich würde den Mann Sidney Lumet aussprechen, aber ich glaube, das ist falsch.
Korrekt. Was,
ja, ist korrekt.
Ich habe mich extra belesen und Recherche betrieben und das heißt tatsächlich Sidney, also sogar mit I wie ausgesprochen und dann Lumet.
Sidney Lumet?
So ist es.
Das macht mich fertig jetzt.
Ich hätte auch Sidney wie die Stadt und dann Lumet ein bisschen so mit französisch Akzent.
Ja, voll. Und das habe ich jetzt seit so vielen Jahren im Kopf. Das wird schwierig, das jetzt rauszukriegen. Verdammt. Aber danke fürs Recherchieren. Wieder was gelernt.
Es ist ähnlich wie mit Paul Verhoeven.
Ja, das stimmt.
Wo auch viele wahrscheinlich 20, 30 Jahre lang Verhoeven gesagt haben. Und das ist ja falsch. Und warum nicht so einen Podcast nutzen, um da einfach mal so ein bisschen Ordnung reinzubringen?
Ich habe den sogar früher immer Verhoeven genannt, weil ich dachte, es ist ein Dehnungs-E. Ich komme ja vom Niederrhein und da gibt es ganz oft solche Dehnungs-Es. Und dann dachte ich, vielleicht ist das so rübergeschwappt. Aber nee, also bei dem konnte ich mich schnell einstellen. Ich glaube, hier beim Sidney wird das schwieriger. Aber ich versuche es. Wie sind denn so deine Vorerfahrungen mit dem als Regisseur? Was hast du von dem vorher so gesehen?
Da könnt ihr ZuhörerInnen da draußen einfach mal die Folge The Verdict anschalten. Da haben wir nämlich schon noch Sidney Lumet gesagt und haben da schon über The Verdict gesprochen aus 1982. Den hatten wir sozusagen schon auf der Pfanne. Und ja, Sidney Lumet, Lumet, meine Herren.
Sidney. Da war's wieder.
Genau, Sidney Lumet ist einer von diesen riesengroßen, überlebensgroßen Regisseuren, an dem man halt nicht vorbeikommt. Und ich weiß nicht, welcher der erste Film von ihm war. Ich kann das wirklich ganz schlecht sagen. Ich bilde mir fast ein, dass es wahrscheinlich Mord im Orient Express gewesen sein muss. Aber auf jeden Fall kurz danach gefolgt von Die 12 Geschworenen. Und dann Family Business. Irgendwie, aber alles recht dicht beieinander. Das sind so die drei Filme, wo ich wirklich sagen kann, jupp, die drei, die waren so der Einstieg in sein Werk.
Und bist du Fan und Freund von seinem Werk?
Also ich kann wirklich sagen, dass ich viele ausgewählte Werke, also die ich vor allem jetzt gerade angeführt habe, die mag und schätze ich sehr. Ein paar Filme tatsächlich noch. Also mir fehlt wirklich noch Network, der liegt ja noch ungeguckt auf meinem Stapel. Und aber auch Hundstage und Serpico. Genau diese drei großen Filme, die fehlen mir tatsächlich. Das ist total verrückt. Und da freue ich mich aber schon drauf, weil er The Verdict ja schon eben halt so stark war und wir da auch schon damals gesagt haben, da müsste man eigentlich mal wirklich anknüpfen und mal vor allem diese großen Klassiker mal ausgraben. Und ja, da ist noch viel zu tun und es ist eigentlich ganz cool, dass wir so einen Podcast haben, wo man einfach sagen kann, ach, lass uns doch einfach nochmal einen Lumet-Film besprechen.
Ja, das stimmt. Sonst wären wir wahrscheinlich auch nie bei dem Film hier gelandet. Ich bin ein bisschen zwiegespalten mit dem Regisseur. Ich habe auch einige Sachen von ihm gesehen, aber ich mag nicht alles davon. Manche liebe ich sehr, wie Mord im Orient Express oder auch den wirklich spannenden und immer so ein bisschen hier in Deutschland, glaube ich, untergegangenen Death Trap aus dem Jahre 82. Den mag ich auch sehr. Das ist so ein Kammerspiel, ich glaube Theater- oder Broadway-Verfilmung mit Michael Caine und Christopher Reeve und Konsorten. Mhm. Der ist wirklich ganz, ganz schön. Ich mag aber zum Beispiel Serpico, habe ich relativ spät gesehen, den mag ich nicht so gerne und warte mal, da war noch einer, ach genau, dieser Morning After, sagt dir der was?
Der von 86, der?
Ja, ganz genau, richtig, Der mit
Jeff Bridges und Jane Fonda.
Ja, genau, wegen Jane Fonda habe ich den damals auch geguckt und weil ich dachte, so eine Mischung aus Paranoia und Jane Fonda, das kann ja nicht verkehrt sein. Der war, naja, sagen wir mal Mittelmaß.
Also da habe ich fast kaum Erinnerungen dran. Also ich muss den geguckt haben, aber ich habe da kaum Erinnerungen dran. Ob das jetzt nur für die Qualität spricht oder nicht, das lasse ich jetzt hier einfach mal stehen, aber ja, nee.
Ja, und sonst, was hatte ich noch? Before the Devil Knows You're Dead, den habe ich noch gesehen, der ist auch ein bisschen bekannter. Mit dem Philip Seymour Hoffman und dem Ethan Hawke und dem Albert Finney und so weiter. Den fand ich ziemlich gut, aber auch da, ich müsste die Erinnerung nochmal auffrischen. Ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her und ich habe nur noch so Bruchstücke, aber ich habe noch so dieses Gefühl drin und das war irgendwie so eine ganz miese, tiefgehende Abwärtsspirale, die mir so von Seiten der Geschichte und der Charaktere ganz tief unter die Haut gegangen ist. Ja. Auf jeden Fall kommen wir zu den Anderson-Tapes zurück. Den habe ich ausgegraben, weil ich dachte, wir müssten mal weitermachen mit Paranoia-Filmen und ich würde gern mal was sehen, was ich noch überhaupt gar nicht kenne, wo ich nichts drüber weiß und wo mir auch noch niemals jemand irgendwas drüber erzählt hat. Und bumm, hier sind wir bei den Anderson Tapes mit einer großartigen Besetzung, zu der wir gleich kommen. Hattest du, bevor ich dir den rübergeschickt habe, jemals von diesem Film gehört?
Nein. Überhaupt nicht, also so gar nicht.
Nee, ne?
Du kamst an mit Sidney Lumet, dann kamst du an, dass da Sean Connery mitspielt und ich so, okay, das wusste ich gar nicht und dann schaute ich, wer noch alles mitspielt, Martin Balsam und Early Christopher Walken und ich dachte mir so, nein Mann, wie konnte dieser Film an mir vorbeigehen und war sehr gespannt, denn das war Teil meines Geburtstagsgeschenks, was du mir hast damals zukommen lassen und da habe ich mich sehr gefreut und ja.
Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil der ist gar nicht so leicht zu bekommen, aber man kann ihn bekommen, allerdings nicht so richtig aus dem Inland, sondern da muss man ein bisschen ins Ausland schielen. Dementsprechend haben wir den auch auf Englisch gesehen, mit englischem Untertitel, mehr war nicht zu holen. Ich hoffe, wir haben alles verstanden. Ist für mich gar nicht so einfach bei diesem Film, oder?
Also ich fand es tatsächlich dann sehr hilfreich, die Zusammenfassung auf der deutschen Wikipedia zu lesen. Die ist sehr ausführlich und hat mir tatsächlich das ein oder andere Logikloch dann noch gestopft tatsächlich. Also hat mir geholfen.
Ja, definitiv mir ebenso. Ich habe es auch nur beim Einstieg irgendwie gemerkt, dass ich da so dachte, hui, okay, das geht jetzt hier aber zackig los, jetzt muss ich aber flott hier reinkommen. Ganz schnell, zack, 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 den Untertitel dazu geschaltet, um dann irgendwie mitzukommen. Weil das, was Sean Connery direkt so in den ersten Sätzen vom Stapel lässt, hat mich erstmal kurz ein bisschen überfordert. Es war aber auch einfach wie so ein Kaltstart, als wenn die das Gaspedal mal eben einmal durchtreten. Und ich war noch überhaupt nicht bereit dafür.
Also über den Anfang müssen wir sowieso danach nochmal detailliert nochmal sprechen.
Yes.
Genau, aber ich hatte dir ja gestern auch geschrieben, als ich dann gestartet habe und du mich schon vorgewarnt hattest, dass es bisweilen etwas schwierig sein könnte. Und ich habe das nach 5 Minuten sofort verstanden, was du meintest. Und aber umso fortlaufender der Film in der Zeit voranschritt, was für ein bescheuerter Satz, umso weiter der Film vorangeschritten ist. hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe mich dann relativ schnell wieder an seinen sehr schroffen Dialekt gewöhnt, der so merkwürdig irgendwie, du merkst, der ist ein nicht-native New Yorker, kommt definitiv aus einem amerikanisch sprechenden englischsprachigen Ausland, aber diesen schottischen Akzent, der ist eigentlich kaum noch da, aber der hat auch nichts anderes irgendwie drin. Das ist so ganz merkwürdig, also wenn ich es nicht wüsste, ich sage, kommt der aus Neuseeland oder irgendwie in ganz verwegenen, verwinkelten Teil aus keine Ahnung, Australien, also das war ein bisschen schwierig, aber ansonsten war es eigentlich ganz gut, was Sprache betraf und vor allem diesen doch coolen New Yorker Dialekt, den die meisten da irgendwie drauf haben.
Ja, das stimmt, nach hinten raus hatte ich da auch weniger Schwierigkeiten, das war wirklich nur in diesem Anfangspart, aber ja, dann war man irgendwann eingegroovt, dann ging das alles und ich fand es dann auch sprachlich besser zu verstehen nach hinten raus und nicht mehr ganz so komplex. Wir haben inzwischen echt viele Filme aus den 70ern gemacht. Hä? Du hast mir da gestern mal was rübergeschickt.
Ja, tatsächlich. Ich habe mal nachgeschaut, weil ich bin über das Produktionsjahr 1971 gestolpert, weil wir ja erst über Duel gesprochen haben, der ja auch von 71 ist. Und sagt mir so, es kommt mir so vor, als hätten wir noch ein paar mehr Filme von 1971. Und wenn man den Agenda vom Mörder mit Columbo, diese Columbo-Folge, die ich mit Patrick gemacht habe, noch mit einbezieht, dann haben wir alleine 5 Filme aus dem Jahr 1971. Mhm. Und insgesamt 16 Filme aus den 70ern. Und das bei jetzt nun 102 Folgen, finde ich das schon ganz schön krass, wie viele Filme wir hier aus den 70ern haben. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, Udo, was magst du denn so sehr an den 70ern? Denn man muss auch fairerweise dazu sagen, seitdem du hier mit an Bord gekommen bist, hat sich das eben halt mal ein bisschen gesteigert, die Filme, die aus den 70ern kommen. Was machen für dich die 70er Jahre aus? Was ist das Besondere an diesem Kinojahrzehnt für dich?
Ich muss schon sagen, so gerade die 70er und die 80er haben es mir, was Filme angeht, eindeutig am meisten angetan. Und dann kommen so die 90er knapp dahinter. Ne? Aber was mich an den 70ern ganz besonders bewegt, ist, glaube ich, viel die Soundebene, weil ich da auch die Musik unglaublich gerne mag. Und die spielt halt in den Filmen aus der Zeit eine sehr große Rolle. Ich mag die Themen wahnsinnig gerne, weil da eben auch Paranoia und so eine gewisse Art von Thriller und so diesem Paranoia-Grusel ganz oft eine Rolle spielt. Manchmal unterschwellig, manchmal sehr vordergründig. Ich mag den Bildstil dieser Zeit wahnsinnig gerne. Also einfach so die Art der Ausleuchtung, das manchmal sehr künstlerische Bild, die sehr körnigen Aufnahmen und manchmal auch einfach die Experimente, die da gemacht wurden, die halt noch so in den Kinderschuhen waren. Ne? Neue Kameratechniken, die verwendet wurden und auch man sieht halt, wie sich auch dann die Beleuchtung generell so entwickelt hat. Und ich finde das einfach, da gibt es unglaublich viel zu entdecken und die Stoffe waren manchmal sehr fordernd und eben auch manchmal sehr, die sprechen bei mir was an. Die schaffen bei mir eine Art von Bedrohung, die viele Filme zum Beispiel aus den 90ern und 2000ern überhaupt nicht hervorrufen können. Wenn man an so ein Rosemary's Baby denkt oder solche Geschichten. Ne? Also, ich weiß nicht. Ich finde es schwer, in Worte zu fassen. Es ist einfach von den Stoffen so ganz besonderes Material. Natürlich gibt es auch heute noch zum Beispiel mal den ein oder anderen Film mit einem Paranoia-Kontext, ne? Aber die Filme aus den 70ern waren da anders unterwegs. Die sind da viel klarer auf dem Punkt. Die Techniken, die da eingesetzt werden, die mag ich sehr. So gerade, ne, wir hatten über den Dialog gesprochen, so diese Art der Abhörtechniken und sowas. Ich finde das super faszinierend, wenn sowas in einem Film vorkommt und dann auch eine tragende Rolle spielt. Genau wie jetzt hier auch in den Anderson-Tapes. Einfach, wenn man Leuten dabei zusieht, wie die andere bespitzeln und das mit diesen älteren Methoden, mit diesen Kabeln, mit diesen Verdrahtungen, mit diesen Gadgets, irgendwelche Mikrofone in Schuhen versteckt und all so ein Krempel, ne? Finde ich super spannend. Sehe ich auch einfach wahnsinnig gerne. Und ich glaube, dir geht's da doch ganz genauso, oder?
Tatsächlich, ja. Hättest du mich das vor 5 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, wahrscheinlich, ich mag eigentlich eher die 80er. Mittlerweile ist mir das eigentlich fast schon egal, aus welchem Jahrzehnt ein Film kommt. Und bei den 70er Jahren finde ich aber, was das Faszinierende ist natürlich halt, das ist das schmutzige Kinojahrzehnt, ist es bei mir. Das ist, gesellschaftlich sind da so viele Dinge passiert. Da ist sozusagen, wenn du das amerikanische Kino betrachtest, du hast sozusagen dieses New Hollywood, was aus diesem alten, zerfallenen Studiosystem sich sozusagen wieder aus der Asche erhoben hat. Dann hast du dieses dieses ganze Nachkriegskino, also das in dem Fall Vietnam und Koreakrieg, Nachkrieg meine ich jetzt. Dann hast du natürlich halt auch hier in Deutschland zum Beispiel nach der 68er-Bewegung halt dieses, ich sag mal so ein bisschen aus sich rauskommen und da kommen so schmutzige Filme wie Supermarkt zum Beispiel, der mir jetzt einfällt, also allgemein Roland-Klick-Filme wird mir da einfallen. Und da gibt's so viele andere Sachen, gerade Rainer Werner Fassbinder zum Beispiel, der da seine Karriere in den 70ern hatte, was der da für Filme gemacht hat, also der neue deutsche Film, aber auch in Italien, was da losgetreten ist mit der ganzen Horrorbewegung, einfach nur kurz an Dario Argento denken, da ist sozusagen in den 70ern der Verkaufsschlager gewesen, wenn es um Horror ging. und viele andere FilmemacherInnen, die es da in dieser Zeit gab. Und die waren alle jung, die waren hungrig, die hatten das Wissen von vielen Jahrzehnten Film vorher, haben das für sich einfach umgemünzt und sind dann einfach raus auf die Straßen gegangen und nicht in die Studios. Und das merkt man einfach so, dieses freie und entkoppelte von diesem ganzen Studiosystem und diesen ganzen Dingen. Und das macht irgendwie Spaß. Und ja, deswegen mag ich wahrscheinlich ganz besonders diese Sturm- und Drangphase in den 70ern. Und da hast du natürlich recht, das wurde dann immer weichgespülter. Das hat sich dann immer mehr aufgelöst in große Lager wie Blockbuster und dann Arthouse-Kino und Programm, beziehungsweise ja, dann halt das Bahnhofskino und so eine Sachen, also B-Horrorfilme oder allgemein B-Filme. Und das war in den 70er Jahren alles noch ein bisschen anders, bevor das sozusagen dieses, ja, sich so systemisiert hat. Das ging ja dann erst ab in Mitte der 70ern los und von daher sage ich mal ganz gerne schmutziges Jahrzehnt und bewegen uns sehr häufig halt auch in der ersten Hälfte der 70er Jahre aktuell in unserem Podcast und da gehört der Film irgendwie noch ein bisschen mit rein.
Absolut. Da habe ich auch gerade Rosemary's Baby reingesteckt, aber der war tatsächlich 68. Also bevor wir hier gesteinigt werden. Der war natürlich ein Ticken früher, aber ich stecke den trotzdem vom Stil her so in dieselbe Ära mit rein. Also das ne, so rein von der Audiovisualität und auch so von den Themen und von der Stimmung. Ja, Alter, tolle Zeit für unglaublich tolle Filme. Und ob das hier ebenfalls ein so unglaublich toller Film ist, das werden wir rauskriegen. Aber bevor wir in die Hard Facts steigen, gibt's noch eine Sache zu klären. Ich würde nämlich gerne noch herausfiltern, in welchem Genre bewegen wir uns denn oder in welchen Genres bewegen wir uns denn hier?
Also da muss ich wirklich sagen, weil das ja nachher auch ein Gesprächsthema sein wird, was die Tonalität des Films betrifft, der hat viele Elemente von einem Heist-Movie, einem Heist-Film, von allgemein so Gangster-Kriminalfilm bis hin zu gesellschaftskritischen Ansätzen und das alles irgendwie im einen. Ich würde einfach sagen, es ist so ein locker inszenierter Kriminalfilm irgendwie, so ein leichter Heist-Movie.
Okay, ja, ich würde den Paranoia-Film da tatsächlich noch genauso parallel daneben stellen und da prallen für mich zwei Welten aufeinander, deshalb finde ich den Punkt für mich ganz persönlich so interessant, weil viele HörerInnen kennen mich jetzt ja lang genug und wissen, ich bin ein bisschen festgelegt auf manche Genres, die ich sehr mag und es gibt ebenso auch diese Genres, die ich nicht so gerne mag und ganz gerne vor mir herschiebe und vermeide und Heist-Movies gehören ganz klar dazu. Das ist so wie der klassische Gangsterfilm. Das sind so diese beiden Genres, die ja auch irgendwie eine klare Verwandtschaft haben. Die schiebe ich unglaublich gerne vor mir her. Auch die absoluten Klassiker, auch wenn es da um Lieblingsregisseure wie De Palma geht oder sonst wie. Ich schieb die Dinger und schieb die Dinger. Jetzt bei dem hier dachte ich mir, okay, in der Kombination mit dem Paranoia Stoff, was ich wirklich wahnsinnig sehr liebe, könnte das funktionieren. Das wäre ein Ansatz, wie für mich ein Heist-Movie funktionieren kann. Und also ich finde das spannend, wie hier auch so verschiedene Themen zusammengepackt werden. Ob das schlüssig aufgeht oder nicht, das behandeln wir nachher. Aber ich finde erstmal interessant, dass das so gemacht wird von Sidney Lumet. Oh Mann, das geht überhaupt nicht über die Zunge.
Ich weiß, was du meinst.
Oh Gott, oh Gott. Okay, bevor wir uns da weiter verstricken, wer außer dem guten Sidney hat denn hier bitte noch diesen Film gemacht? Magst du uns mal mit reinnehmen?
Selbstverständlich. Das Ganze wurde produziert von George Justin und Robert Whiteman. Und das Drehbuch, das hat uns der Frank Pearson gebracht. Allerdings ist der Frank Pearson nicht von ganz allein auf diesen Stoff gekommen, denn es gab tatsächlich schon vorher ein Buch. Und zwar The Anderson Tapes von Lawrence Sanders. Der hatte das unter Pseudonym geschrieben. Ich überlege gerade, ich kriege, glaube ich, das Pseudonym nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war der Clou bei diesem Buch, was der geschrieben hat, was auch für diesen Erfolg auch so ein bisschen gesorgt hat, dass dieser ganze Roman, also diese Geschichte ist in Form von Abschriften von Überwachungsbändern und Berichten von Strafverfolgungsbehörden erzählt, also geschrieben. Und so ein bisschen wie bei Dracula zum Beispiel, wo du auch das, dann hast du einen Brief von dem, dann kommt da ein Brief von der und dieses Ganze hin und her. Und so in der Art macht er das eben halt auch, bloß dass eben halt von diesen ganzen Behörden sind, die hier im Hintergrund sind. Und ja, das war sozusagen so ein bisschen so der Aufhänger. Und ja, dann hat der Sidney gesagt, das können wir ganz gerne machen. Das inszeniere ich euch ja weg, denn er wurde von einem anderen Film abgezogen. Verdammte Hacke, jetzt weiß ich nun leider nicht mehr, welcher Film das war, von dem der abgezogen worden ist. Weißt du das gerade noch?
Leider nein.
Leider nein. Ja, es war irgendein ein größerer Film, da hatten die schon so ein bisschen vorproduziert und da gab es aber ja kreative Differenzen und dann ist ihm dieses Projekt hier so ein bisschen angetragen worden und da hat er sich dann reingekniet und war relativ schnell. Genau. Das Ganze wurde geschnitten von Joanne Burke. Ich muss dazu sagen, also von den ganzen Filmen, die Joanne Burke gemacht hat, kenne ich bis auf den hier tatsächlich keinen einzigen. Also hier wird aufgeführt Gimme Shelter von Rolling Stones, also wahrscheinlich das Musikvideo, dieser Musikclip, den es da gibt. Dann auch von 72, auch von Sidney Lumet, Child's Play. Auch geschnitten und What Sex I Am. Und ich muss ganz ehrlich sagen, leider kenne ich nicht wirklich viel von dem. Dafür kenne ich allerdings die Kameraarbeit von Arthur J. Ornis. Genau, der hat nämlich Serpico, Deathwish, dann hat er Mini Moskowitz gemacht. Ich überlege gerade, der hat ja doch noch irgendwas Großes, Bekanntes gemacht. Ach, Requiem for Heavyweight von 62. Den hat er noch mitgemacht.
Falls und, und den großartigen Hanky Panky.
Den Gene, kennst du?
Gene Wilder. Nee, ich kenne nur Ausschnitte, aber ich wollte ihn immer gern mal ganz sehen. Ich mag Gene Wilder einfach gern und gucke mir da immer jeden Quatsch an. Aber der war damals, als ich da so total hinterher war, echt nicht gut zu kriegen. Aber da konnte ich halt so ein paar Ausschnitte erhaschen. Und die haben in mir schon Neugierde geweckt. Das sah herrlich, herrlich komisch aus.
Genau, und der ist ja schon ein paar Jahre dabei gewesen, Arthur J. Ornis. Und hängen geblieben ist mir natürlich Deathwish halt, der Klassiker halt mit Charles Bronson. Ich würde sagen, kameramäßig gibt es da gar nicht weit mehr zu sagen. Dann haben wir hier als Composer wahrscheinlich mit dem Bekanntesten noch mit im Stab, nämlich Quincy Jones. Jetzt muss ich dich als Musiker fragen, bist du denn mit dem Oeuvre von Quincy Jones vertraut?
Nicht gut genug. Ich habe natürlich auch direkt nachgeguckt, weil ich hier die Musik wirklich, wirklich einfach toll fand. Ne? Also es gab so zwei, drei Passagen, das hat mich so sehr umgehauen und da musste ich direkt mal reinschielen, aber tatsächlich von den Sachen, die er da gemacht hat, also von den Filmmusiken meine ich jetzt, kenne ich so gut wie nix. Also nee, leider nicht. Du?
Die Farbe Lila? In der Hitze der Nacht? The Italian
Lila,
Job?
Die Farbe Lila habe ich leider nicht gesehen. In der Hitze der Nacht habe ich gesehen, ja. Aber da habe ich die Musik nicht mehr so präsent. Es ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Also wirklich ewig her.
Genau. Also ein paar Filme hatte ich schon gesehen, aber ich bin natürlich halt eher mit seinem Werk vertraut, außerhalb der Filmmusik. Sein ganzes souliges, fast schon funkiges Jazz, den er da halt gemacht hat und auch die Zusammenarbeiten mit wie vielen Künstlern der zusammengearbeitet hat, auch unter anderem mit Michael Jackson. Und es ist ja eine wahre Legende, der Mann. Und ja, über den Soundtrack möchte ich gerne noch ein paar Worte verlieren. Das passt leider jetzt nicht hierher. Das geht dann nachher dann noch mit rein. Sound. Jetzt bin ich gespannt, ob ich den Namen richtig aussprechen kann. Und zwar ist der Sound hier von Jack Fitzstevens. Der hat ein paar mehr krasse, große Filme gemacht. Und zwar Dog Day Afternoon, also auch der Sidney Lumet-Film. Und die Untouchables, und zwar den von 87, also den Brian De Palma-Film. Den hat er mitgemacht. Und der ist ganz, 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 ganz fantastisch. Und dann gibt es noch einen Film, der schon Ewigkeiten bei mir auf der Watchliste ist, den ich unbedingt gerne sehen möchte, den er auch im Sound betreut hat. Und zwar Mickey und Nicky. Kennst du den?
Nee, sagt mir nichts.
Der ist mit Peter Falk und John Cassavetes. Und die beiden, die mag ich ja.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also mit Peter Falk hab ich ja auch immer, wenn ich was von dem in die Hand kriegen kann, dann gucke ich es auch. Aber nee, der ist mir noch nicht untergekommen.
Genau. Warum der Sound so wichtig ist, darüber werden wir natürlich jetzt auch nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Da haben wir noch einen extra Talking Point. Genau. Und ich würde eigentlich sagen, Art Direction, Philip Rosenberg, sollte man mit erwähnen. Ich finde das eigentlich, die Innenausstattung, so finde ich in dem Film wirklich echt gut. Aber es ist zum Großteil alles, was Interior-Shots sind, eben halt nicht on Location, wie es aufgeführt ist, sondern das ist wirklich im Studio. Und das sieht man aber leider auch, muss ich dazu sagen. Genau. Ich bin durch. Ich denke, das reicht hier soweit an Leuten hinter der Kamera. Oder fällt dir noch irgendwas ein?
Nö. Ich würde jetzt nahtlos mit den Menschen vor der Kamera anschließen. Und zwar haben wir da direkt einen Wiederkehrer, den wir erst vor kurzem hier mit Sardos mit dem Angebot hatten. Den guten Sean Connery. Der spielte den Robert Duke Anderson und eigentlich immer nur Duke genannt. Oder zumindest die meiste Zeit. Der hier auch mit Lumet auch ein bisschen ein paar Jahre später Mord im Orient Express gemacht hat, in einer sehr prägnanten Rolle, der natürlich den Bond gespielt hat und der bei mir persönlich auch einen Platz in meinem Herzen hat mit Der Name der Rose und solchen Sachen. Ja, ich glaube, Sean Connery ist tatsächlich ja jedem ein Begriff. Weniger jedem ein Begriff dürfte sein die Diane Cannon, die spielte die Ingrid Everly. Ich persönlich kenne die nur aus Lumets Death Trap. Ansonsten kannte ich da jetzt nicht so viel, aber ein paar Sachen hat sie schon gemacht. Wen ich dagegen sehr gut kenne und vor allem immer wahnsinnig gerne sehe, in auch diesem Film und dieser Rolle, auch da wieder Aussprachprobleme. Ich fange ja schon wieder an zu stottern. Martin Balsam wird da nicht gesprochen. Ich würde versuchen, Martin Balsam?
Balsam.
Balsam, dankeschön. Oh Gott, das ist heute ein Tag der schlimmen Aussprachen. Balsam klingt auch gleich viel cooler. Der war natürlich bei Psycho dabei, der hat auch bei 12 Angry Men mitgemacht, der hat Cape Fear mitgemacht, der war bei All the President's Men dabei, der war bei Mord im Orient Express dabei und hat auch sein Gesicht bei Schweigen der Hammel in die Kamera gehalten. Ein ganz unglaublich cooler Typ, also ich sehe den wirklich gerne.
Und war auch mit bei Stopp die Todesfahrt der U-Bahn 123 mit dabei.
Ja, der hat so viele schöne Sachen gemacht. Ne? Irgendwie so ein, ich weiß nicht, der hat ein gutes Händchen. Mhm. Und hat auch einfach viel gemacht wahrscheinlich.
Welchen Film ich unbedingt mit ihm empfehlen möchte, der im Übrigen auch aus dem Jahr 1971 ist, Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert, ist ein italienischer Film. Den habe ich dir, glaube ich, auch schon mal empfohlen, das ist mit Franco Nero. Das ist ein ganz fantastischer Poliziotesco, ist es ja nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall so ein Polizeikriminal-Thriller aus den 70ern mit so ein bisschen Cosa Nostra Drive da drinne und der ist wirklich echt super spannend, gut gemacht und eine dicke Empfehlung.
Schön. Kommt nochmal auf die Liste. Oh Gott, die Liste ist so lang. Ei, ei, ei. Apropos lange Liste, der nächste in der langen Liste, hier ist nämlich wirklich, da sind so viele Menschen beteiligt, ich wusste auch gar nicht, wo ich da einen Strich ziehen soll. Gehen wir mal durch ein paar relativ flott durch. Das ist der Ralph Meeker, der spielt ja den Captain Delaney. Der hat zum Beispiel sonst mitgemacht in The Night Stalker oder The Dead Don't Die. Und zwar nicht zu verwechseln mit dem Jarmusch-Film. Hier reden wir von einem weit älteren Film. Mhm. Wir haben hier Alan King, der Pat Angelo spielt, ansonsten zu sehen in so Sachen wie Casino oder den Bonfire of Vanities, Fegefeuer der Eitelkeiten im Deutschen, ja.
Genau, genau. Katzenauge.
Und, ach ja, ja, auch nicht übel.
Da ist er nämlich der Chef von Quitters Inc.
Okay, ja, auch irgendwie ein schön bekanntes Gesicht, ne?
Genau.
Ein sehr bekanntes Gesicht hat hier seinen ersten Auftritt. Da würde ich gleich gerne nach dem ganzen Blog noch mal ein, zwei Worte zu verlieren. Jetzt sei er schon mal kurz erwähnt. Der von mir heißgeliebte und immer gern gesehene Christopher Walken darf hier sein erstes Langfilm-Spielfilm-Debüt geben, den man ansonsten natürlich auch kennt aus unbekannten Gassenhauern wie Pulp Fiction, Batman Returns, Sleepy Hollow, Dead Zone oder den auch sehr von mir geschätzten Project Brainstorm. Der spielt hier The Kid und der ist auch wirklich noch enorm jung, wunderschön. Wir haben dabei noch Val Avery, der spielt hier Sox. Ansonsten auch zu sehen zum Beispiel in Donnie Brasco, Cobra hier mit Stallone oder die glorreichen Sieben beispielsweise. So ein paar schöne Sachen gemacht. Der Dick Anthony Williams, der hier den Spencer spielt, der war zum Beispiel bei Edward mit den Scherenhänden mit dabei. Jetzt haben wir hier irgendwie häufiger den Burton mit am Start. Der war auch bei, da haben wir drüber gesprochen, bei Tab war er auch mit dabei, allerdings jetzt nicht in so einer riesengroßen Rolle.
Ja.
Und in Grizzly 2 hat er wohl auch mitgemacht. Den wollte ich mir irgendwann auch mal angucken. Ja.
Du meine Güte, ja. Ist das der mit George Clooney der?
Ja, ich glaube schon. Ich habe den irgendwann mal bei mir auf die Liste geschrieben und ich muss das mal überprüfen. Ich muss das mal irgendwann sehen.
Ganz viele Leute davon auch wirklich abgeraten, also dass man hier nicht Kult mit Abfall verwechselt.
Ich werde das irgendwann näher untersuchen. An einem ganz bestimmten speziellen Abend. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Muss ich in der richtigen Stimmung sein. Oh Gott, wir haben noch einige. Ich reite durch. Garrett Morris spielt hier Officer Everson. Der war sonst in solchen schönen Sachen wie The Stuff oder Coneheads dabei oder auch in den Black Scorpion Filmen, die auch auf meiner Liste stehen. Dann haben wir Stan Gottlieb, der hier den Pop spielt. Der hat zum Beispiel in Cold Turkey mitgemacht. Der Paul Benjamin, der hier den Jimmy spielt, war zum Beispiel bei Across 110th Street dabei oder bei Escape from Alcatraz. Auch ein bisschen bekannter.
Der mit Clint Eastwood,
ne? Yes, genau, richtig. Genau. Anthony Holland, der hier den Psychologist spielt, der war zum Beispiel in Clute mit dabei oder Midnight Cowboy oder All That Jazz, dieser ganz bekannte Jazzfilm. Richard B. Schall, der hier den Werner spielt, der hat auch eine kleine Rolle bei Clute gehabt oder auch in Splash zum Beispiel. So, und dann haben wir noch den Conrad Bain, der hier Dr. Dudikoff spielt, der bekannt ist aus zum Beispiel Coogan's Bluff. Und letzter Auftritt von Margaret Hamilton als Miss Kayla, die ein Urgestein ist des Old Hollywood, zum Beispiel bei Wizard of Oz, 13 Ghosts, Invisible Woman war sie dabei, beim Night Strangler war sie dabei, aber die hat so unglaublich viel gemacht und ich habe so unglaublich viel von ihr noch nicht gesehen. Das ist so diese Art von Old Hollywood, ich gucke ja gerne mal in alte Dinger rein, ne? Aber bei manchen Urgesteinen wie bei ihr scrollt man so durch und denkt sich nur, ach du heiliger Wilhelm, sind das viele Filme, die ich alle nicht gesehen habe, Wahnsinn. Da war ich bei ihr sehr, sehr erstaunt, krasse Vita. Und wir haben noch die Judith Lowry als Mrs. Hathaway, die hat zum Beispiel bei Valley of the Dolls mitgemacht. Und an dieser Stelle würde ich jetzt mal einen Strich setzen. Es sind noch andere Menschen dabei. Es gibt noch Leute, die bekannt sind wie Ron Gilbert oder Sam Coppola und so. Ne? Also wirklich bekannte Menschen, die hier auch noch eine kleine Rolle spielen. Aber ganz ehrlich, jetzt reicht's. So, Punkt.
Das war sehr ausführlich. Ich hätte schon gedacht, dass wir hier nach, keine Ahnung, weil Avery schon durch sind, aber okay.
Das sind halt echt, das ist ein Ensemble mit so vielen bekannten Namen. Ich fand es jetzt irgendwie unfair, da ich habe, wie gesagt, ich hatte Probleme, da irgendwie einen Strich zu setzen, weil es halt doch, der Lumette hat hier eine ganz illustre Truppe zusammengetrommelt. Wirklich auch mit Charaktergesichtern, mit Leuten, die auch tolle Sachen gemacht haben und irgendwie, ja, fiel es mir in diesem Fall echt schwer. Normalerweise kann ich mich da viel besser auf 3-4 Menschen beschränken. Das ist in dem Ding hier nicht einfach. Weil es gibt zwar Sean Connery als zentrale Person, aber irgendwie ist das echt ein Film mit so vielen Handlungspersonen, so vielen Personen, die eine ähnliche Screentime gefühlt haben und auch so eine ähnliche Wertigkeit. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch ein Zeichen des Heist-Films, oder?
Ich würde fast eher auch noch sagen, dass das auch so ein Ding ist von Lumet selber, der ja aus dem Theater auch selber her kam und selber auch Schauspieler war und da auch genügend Erfahrung hatte und auch am Broadway inszeniert hat und sich mit Ensemblearbeiten auch auskennt und da halt sich auch nicht davor scheut und da auch die Stärken ausspielt. Und es fühlt sich manchmal auch so ein bisschen so gestaged auch an. Und weswegen ich da diesen Rückschluss da auch einfach ziehen würde. Das macht schon Sinn. Du inszenierst das hier wirklich so ein bisschen auch teilweise als Ensemblestück.
Ja, voll. Für mich stechen drei Leute ganz besonders raus, was wirklich, glaube ich, an der schauspielerischen Leistung liegt. Ne, eigentlich sind es zwei mit der schauspielerischen Leistung und einer wegen der Rolle. Sean Connery hier eher wegen der Rolle, weil er wirklich irgendwie die tragende Figur ist, wo alle Fäden zusammenlaufen. Ne? Aber so die beiden, die für mich wirklich ganz massiv rausstechen, sind einmal der Martin Balsam wegen seiner Art des Auftritts, wegen dem unglaublichen Charme und Esprit, den er da mitbringt. Und eben Christopher Walken, weil ich finde, dass der hier für so eine erste große Rolle, der bringt da so eine Kraft mit rein, der hat da so eine Power und schon so viel so Besonderes mit drin. Ich war völlig begeistert, muss ich sagen. Das fand ich gestern richtig toll, ihn da so jung zu sehen. Ich finde gerade in den jungen Jahren, der hat so richtig vor Energie gesprüht, muss man sagen.
Ich kann wirklich sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn in irgendeinem Film sehe, einfach sage, ich habe einfach Spaß mit ihm.
Mhm. Ja,
das ist so einer, dem kann man verschiedene Rollen geben. Der ist nicht auf so einen Typen festgenagelt. Der ist so wandelbar. Mhm. Und dann hat er so eine Präsenz. Und es gibt ja eben halt dann doch einige SchauspielerInnen da draußen, die eben halt mit so einer gewissen Präsenz gesegnet sind. Mir würde jetzt noch Willem Dafoe einfallen, der an die gleiche Kerbe so einschlägt. Wenn der irgendwo auftaucht, dann hat der eine Präsenz. Und manchmal reicht einfach bloß eine Augenbraue nach oben ziehen oder etwas länger zu starren. Und dann ist man schon hooked. Und jemand wie Martin Balsam, der ist dann natürlich schon, der muss ganz anders agieren. Der arbeitet ja auch ganz anders. Der hat eine ganz andere Statur, ein ganz anderes Auftreten. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, aber man merkt beiden eben halt an, die leben eben halt für die Schauspielerkunst. Also gerade in diesem Film kann man das sehen. Also ich habe zum Beispiel Martin Balsam noch nie in so eine Rolle gesehen. Noch nie. Und ich fand das fantastisch, wie er das rübergebracht hat.
Ja, so menschlich und so nah. Man wollte am liebsten selber da hingehen und dem mal die Hände schütteln. Also einfach ganz, ganz, ganz herzlich irgendwie. Richtig gut. Und beim Walken, ich glaube dadurch, dass er halt auch so viel Zeit in die Tänzerei gesteckt hat, ne, der hat so eine ganz besondere Physis und eine Art, sich zu bewegen. Der hat auch immer etwas Tänzerisches drin und etwas Leichtes da drin und ist auch wirklich einfach so vom ganzen Körper her so energiegeladen. Das sieht man auch nicht oft. Das hat man zum Beispiel auch bei so einem Burt Lancaster immer gesehen damals, ne? So irgendwas in dieser Richtung, aber er ist da schon ganz besonders, gerade in dieser Ära irgendwie, dass er da mit dem Körper so viel tut und macht. Also ja, schön. Ich bin immer froh über jeden Film mit ihm, den ich noch nicht kenne, den ich dann mal gucken kann, weil irgendwie auch jeder Film so, gerade er bereichert das Ganze immer. Bevor wir tiefer reingehen, einmal der Inhalt, weil ich glaube, den haben nicht viele gesehen und wahrscheinlich hören hier auch Menschen zu, die einfach nur mal zuhören wollen und den auch gar nicht so schnell sehen werden. Deshalb eine Zusammenfassung von der Seite Filmpodium und die lautet wie folgt. Der Einbrecher und Safeknacker Duke Anderson kann's nicht lassen. Kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis plant er mit ein paar Kumpels einen verwegenen Coup in New York. Ein Luxus-Apartmenthaus soll ausgeraubt werden. Mit äußerster Sorgfalt und Präzision wird der Plan für den Einbruch geschmiedet. Bei ihren Ausführungen werden die Gangster allerdings vom FBI, der Steuerfahndung und weiteren Behörden beobachtet, die ihrerseits in der Grauzone operieren und deshalb nicht voneinander wissen. So, das erstmal als Grundlage zum Inhalt.
Mhm.
Wie findest du den Plan an für sich? Also diesen Plan, den Sean Connery hier schmiedet.
Diesen Heist zu planen, der kommt gerade aus dem Gefängnis raus. Der weiß oder ahnt schon, dass er beobachtet werden könnte. Das zeichnet sich auch, oder es deutet sich für seine Figur, deutet sich das ab, dass er beobachtet werden könnte. Und er fängt sofort an, jedem zu erzählen, hey, ich habe da diesen Bruch vor, ich habe da diesen Plan, und fängt an schon mit Carsten. Und lässt keine Gelegenheit aus, das irgendwie gefühlt jedem zu erzählen, trifft sich dann auch noch mit dem Sohn des Mafia-Bosses, für den er ja eigentlich im Gefängnis saß. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also der saß 10 Jahre im Knast, um den Sohn vom Mafia-Boss da sozusagen zu decken. Und dafür hat er sozusagen jetzt Ehrenschulden bei der Mafia, die er jetzt einlösen will und will sozusagen Geld haben, um dann einen Bruch zu machen. Da wäre nämlich dieses Penthouse, wo seine Ex-Freundin oder Freundin wohnt, die er dann einfach nach 10 Jahren besucht und sagt, los, komm, da bin ich, ab, zack, ins Bett und knickknack. Und will dann halt einfach dieses Ding überfallen. Und ich dachte mir so wie, ja wirklich? Machst du das jetzt? Und der Film macht das. Er macht das. Und ich finde den Plan genauso dämlich wie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wirklich, ganz ehrlich. Also der Film gibt sich überhaupt gar keine Mühe, da irgendwie ein riesengroßes Fass aufzumachen, sondern der sagt einfach, ja, die machen das jetzt und es geht los. Zack.
Ich war völlig fassungslos. Ich war völlig fassungslos. Diese Szene, wo er zu seiner Freundin zurückkommt, wo die dann am Telefon noch mit dem Werner Schluss macht, was auch eine völlig abstruse Szene ist. Und dann direkt zack, Kleid runter und ab in die Kiste nach 10 Jahren im Knast. Ich war da schon völlig fassungslos. Und dann kam noch der Plan obendrauf, wo ich dann dachte, wie selten bescheuert ist denn diese ganze Idee? Und dann wird er die ganze Zeit noch gelobt als ein, ich weiß gar nicht, wie sie es genau nannten, so eine Art Supergenie des Einbruchs und so, ne? Und ich dachte die ganze Zeit nur, ey, das kann nur schief gehen, das kann an allen Ecken nur schief gehen. Das ist ein saudämlicher Plan. Der rennt direkt in eine riesengroße Falle und also ich war völlig fassungslos.
Da würde ich einen kleinen Sprung mal kurz zum Anfang machen, wo ich vorhin schon gesagt habe, da habe ich schon so meine ersten Probleme. Der Film fängt an, wir sind im Gefängnis und da gibt es sozusagen so ein letztes Gespräch zwischen diesem Gefängnis, was ist das für einer?
Ja, gute Frage, ist das so eine Art Gefängnispsychologe? Ich glaube, das ist der Psychologe, ne?
Ja, Gefängnissoziologe, Psychologe, irgend sowas. Und da sitzen sozusagen seine Mitgefangenen mit da. Und er, und das ist sozusagen sein letztes Gespräch, kurz bevor er entlassen wird. Also so ein, wo man sich reflektieren soll. Und dort fängt er an, ein Bild über die Gesellschaft zu zeichnen, was sozusagen nicht pessimistischer sein könnte, wie schlecht eigentlich alles ist, wie doof es ist, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist tatsächlich de facto ja auch so und es ist auch heutzutage immer noch so und das ist auch schlecht, aber es ist... Ich dachte am Anfang wirklich so, oh, okay, das soll wohl ein bisschen sozialkritische Unterton des Films schon ein bisschen untermauern. Okay, ich bin sehr gespannt, was da jetzt kommt. Aber nein, das dient einzig und allein nur als Grundlage für diesen Charakter, warum der jetzt unbedingt diesen Bruch machen will. Weil er mit ehrlicher Arbeit nicht durchs Leben kommt, also muss er gleich diesen Bruch machen und gleich sofort das alles planen. Also nichts mit Gesellschaftskritik, sondern tatsächlich einfach nur eine sehr einfache, billige Unterboden für die Figur.
Das ist eine Variante, wie man das betrachten kann. Ich hatte zwischenzeitlich ja fast das Gefühl, dass dieser Plan so dermaßen behämmert ist, dass den eigentlich nur jemand schmieden kann, wenn der ganz dringend wieder in den Knast zurück will. Wie das ja auch bei seinem Kollegen, dem Pop, auch der Fall ist. Ne? Der kann es ja nicht so richtig ertragen, wieder in der Freiheit zu sein. Und ich hatte kurz das Gefühl, dass es dem Anderson auch so geht, also dem Duke. Dass der irgendwie sich eigentlich fast danach unterbewusst sehnt, wieder zurück in den Bau zu kommen, zurück ins Loch zu kommen. Und deshalb diesen unfassbar dämlichen, gefühlt dämlichen Plan auf die Beine stellt.
Aber der Charakter bringt mir das überhaupt nicht rüber, dass da auch nur ansatzweise dieser Wunsch bestehen würde.
Ja, das stimmt. Ich weiß es auch nicht. Es war nur so ein Gefühl wegen der Art des Plans. Er kommt ja schon in diesen Fahrstuhl dann rein, guckt sich diese Kamera an und du siehst doch in seinem Blick, dass er, der weiß doch, dass der beobachtet wird. Der weiß doch, dass er da nicht irgendwie unter der Haube verdeckt agieren kann irgendwie. Also da war ich fasziniert. Also gerade wegen dieser Szene. Ist dir auch aufgefallen, oder?
Er kommt am Anfang in den Fahrstuhl rein und guckt direkt in die Kamera rein.
Richtig. Und solche Sachen, es passiert ja häufiger. Der merkt ja, dass er beschattet wird. Der merkt ja, dass da was los ist.
Aber hier ist es eher dieses Ausbaldowern schon von diesem Gebäude, dass der weiß, aha, da sind die Kameras, da sind die Kameras, weil das ist ja dann wichtig ja dann für den Heist selber, dass er weiß, wo die Kameras überall sind. Also der kundschaftet schon aus, der ist sozusagen schon mitten im Scouting.
Ja, das stimmt, aber auch da, also er geht in dieses Gebäude, in der seine Freundin auch lebt, ein und aus, trifft da alle möglichen Menschen und auch seine ganzen Kompagnons, die da ja auch aus Baldowern treffen, alle möglichen Menschen in diesem Haus und teilweise auch mit einem direkten Bezug, wie die Figur von Martin Balsam, der da diesen einen mit dieser echt abgefahrenen Lounge-Bude anscheinend wirklich interessant findet und da auch direkt reingeht und auf offensichtlich in ein tieferes Gespräch reinkommt und sowas, ne? Und die treten später dann mit so einer Maskierung auf, aber alleine an den Frisuren und den Stimmen, das kann mir kein Mensch erzählen, dass die da nicht zu erkennen sind, so wie die dieses Ding angehen, oder?
Ja, aber auf der anderen Seite, gibt es nicht einfachere Möglichkeiten, wieder in den Knast zu kommen, als jetzt wirklich dieses riesengroße Ding aufzuziehen und dann auch noch die Mafia noch mit einzubeziehen und sagen, ey, Leute, gebt mir mal Geld für dieses Ding. Der hätte doch einfach sagen können, Leute, das nervt mich, gebt mir ein bisschen Geld, ich ziehe mich zurück oder habt ihr noch ein paar Bekannte in Sizilien und da ziehe ich mich dort zurück oder weiß der Fuchs was.
Ja, hast also, recht. Ja.
Das macht wenig Sinn. Also ich glaube, der meint das tatsächlich ernst.
Nein, ist das echt einfach ein mieser Plan. So, hätten wir das schon mal rausgearbeitet. Oh Mann, ich fand es allerdings ganz schön, die andere Seite zu sehen. Die hat mich dann teilweise echt viel mehr interessiert, dann zu sehen, wie da alle möglichen Behörden, allen möglichen Menschen, so ziemlich allen beteiligten Menschen auf der Spur sind, beziehungsweise irgendwie an den Fersen kleben. Das ja. fand ich in dieser Frühphase des Films super spannend, weil das wieder ne, auch mit Mitteln eingesetzt wurde, die ich halt ne, aus Filmen wie der Dialog und so einfach gerne mag. So dieses Abhörding und Beschatten und mit Ferngläsern aus Fenstern, Richtmikrofonen, Bandgeräten und so weiter und so fort. Ne? Also wirklich schön. Die Frage ist nur, wie sehr wird dieses ganze Ding dann ausformuliert und wie wird das in die ganze Geschichte mit reingenommen? Wie fandst du die Erzählstruktur des Films, Basti?
Also ich muss ja wirklich sagen, dass ich, also wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, die Version, die wir haben, die Blu-ray, die ist halt komplett englischsprachig mit englischen Untertiteln und wir hatten da gerade zu Anfang die eine und andere kleinere Sprachbarriere. Und hier war es wirklich so, dass ich tatsächlich kurz nochmal anhalten musste, nachlesen musste, was genau das jetzt hier gerade ist. Was passiert da eigentlich? Mhm. Ich habe jetzt auch ein paar, im Nachhinein noch ein paar Kritiken gefunden, auch ein paar zeitgenössische, die da auch Probleme mit dieser Erzählstruktur hatten, was diese Überwachung durch diese verschiedenen Behörden betrifft. Das ist ganz merkwürdig aufgebaut und erzählt. Ich habe das wirklich erst hinterher wirklich verstanden so richtig, was da eigentlich genau passiert, dass es verschiedene Behörden sind, die unterschiedliche Parteien in diesem Haus beschatten und überwachen. Und dann aber auch Behörden gibt oder FBI, die dann zum Beispiel die Mafia überwachen und alle unabhängig voneinander agieren. Und das muss ja erzählt werden. Und das geht aber nicht, indem man sozusagen die ganze Zeit Sean Connery folgt. Das heißt also, wir müssen sozusagen so einen filmischen Blick haben, wo wir wirklich zu jeder Zeit überall sein können. Und der Film springt da ständig immer zwischen diesen Perspektiven. Und das hat mich immer so ein bisschen verwirrt. Und dazu kommt natürlich noch dieses merkwürdig artifizielle retrofuturistische Sounddesign mit diesen ganzen Piepgeräuschen. Anders kann ich es nicht sagen.
Ja.
Das, was so ein bisschen wahrscheinlich in seiner Zeit wahnsinnig modern sein sollte und signalisieren sollte, dass das hier alles überwacht wird und Technologie und wir müssen hier ein paar mehr Drähte und ein paar mehr Kameras zeigen und dann ein bisschen mehr Piepsgeräusche einblenden und dann soll dieses Gefühl von Überwachung entstehen. Das Ding ist, das war wahrscheinlich damals schon spätestens mit The Conversation schon wahnsinnig veraltet, weil The Conversation hat das tatsächlich weitaus besser rübergebracht, dass es auch noch heute mehr 2024 funktionieren kann. Aber hier bei dem Film hat es so gar nicht funktioniert. Es fühlte sich wirklich super artifiziell an und ich hatte da wirklich echt so meine Schwierigkeiten da, das erstmal zu verstehen. Was will der Film überhaupt von mir? Rückfrage, wie ging das dir?
Ja, ganz genau so. Also ich habe diese Sache mit den unterschiedlichen Behörden, habe ich genau am Ende kapiert, als dieses Erased-Zeug dann kommt. Ne? Mhm. Aber so den ganzen Film über dachte ich ganz oft, warum reden die nicht miteinander? Warum weiß dann niemand was? Warum sind das alles jetzt für die eine Truppe total Unbekannte, die das Haus betreten? Obwohl eigentlich die vorher das wussten, also ich habe es überhaupt nicht richtig gecheckt und dachte, okay, ich verfolge das einfach mal weiter. Aber ich fand das auch super weird aufgebaut. Also völlig unverständlich, also das Ganze. Und ich glaube, das lag dann noch tatsächlich nicht an der Sprachbarriere, sondern wirklich an diesen Schnitten, diesem unerklärten Stehenlassen und einfach wirklich an der Struktur des Films. Und der Film macht halt auch einfach ganz seltsame Dinge. Auch beim Heist selber fand ich die Struktur unglaublich merkwürdig. Diese Sprünge zwischen der in der Gegenwart passierenden Dinge, die die Gangster da gerade tun, diesem Heist selber, und diesen Zeitsprüngen nach vorne mit diesen quasi kurzen Interviewsituationen zwischen Polizei und den Opfern und so, ne? Das fand ich total strange. Das hat mich völlig rausgerissen und dann noch mit diesen Geräuschen unterlegt, mit diesen ganz, ganz durch Mark und Bein gehenden Piu-Synthi-Geräuschen. Ich dachte schon am Anfang, als der Titel kam, bei den ersten Synthi-Geräuschen, dachte ich schon, ach du Heiliger, bin ich hier in einem Science-Fiction-Film gelandet? Hab ich die falsche DVD reingeschmissen? Also ich wusste da überhaupt nicht so richtig, wie du schon gesagt hast, mit dieser Tonalität irgendwie was anzufangen. Ich konnte das gar nicht greifen und habe einfach versucht, irgendwie offen zu bleiben und mich drauf einzulassen. Aber ich hatte tatsächlich große Schwierigkeiten und auch, dass dieser Gedanke dann erst so spät kam mit diesen unterschiedlichen Behörden, finde ich, ist eigentlich wirklich ein hartes Manko dieses Films, weil diese Info braucht man eigentlich für den Thrill, für die Spannung braucht man das viel früher, dieses Verständnis.
Mhm, genau.
Fand ich super unelegant, ja.
Dass dann natürlich am Ende aufgelöst wird, dass die unabhängig voneinander arbeiten und dass die sich selber in so einer Art Grauzone befinden müssen, weil ansonsten müssten sie es ja dann nicht am Ende löschen. Das ist schon cool, aber da hätte ich mir tatsächlich den Build-up besser vorgewünscht, einfach nur, damit das funktioniert besser. Und vor allem, damit ich es überhaupt rational erfassen kann, weil das Ding ist, ich glaube, die erste 20 Minuten, eine halbe Stunde habe ich echt so Probleme. So, was will der Film jetzt eigentlich? Bereitet jetzt dieses Ding vor? Zwischendrin haben wir immer diese Einschnitte, wo wir sehen, die werden irgendwie überwacht, aber es macht keiner was. Und du denkst die ganze Zeit, aber warum? Warum greift da keiner an? Das kann man jetzt sofort schon nutzen. Und dann ist die Art und Weise, wie er mit seiner Freundin umspringt und dieses ganze Verhältnis mit den Leuten untereinander ist so ganz merkwürdig und shiftet immer so zwischen fast schon flapsig, dann nimmt der Film sich wieder ernst und dann sind wieder so ganz kurze gesellschaftskritische Momente drin, dann spielt er wieder mit verschiedenen Formaten, also Medienformaten rum, wie du ja bereits schon gesagt hast, so Interviewszenen oder diese Kameraperspektiven von den Überwachungskameras. Sicherlich nett, aber irgendwie fehlte mir da echt so ein bisschen so dieser rote Faden, so ein bisschen so ein sortier das mal, mach das mal wieder ordentlich, versuch das an einer, so eine Tonalität so durchzuziehen. Also entweder hast du dieses, mir wird jetzt die Ipcress-Files einfallen. Michael Caine, das müsste auch so in dem Dreh rum erschienen sein. So ein richtiger, auch so Agentenfilm. Der hatte so eine Tonalität. Der ist vielleicht nicht auch frei von Fehlern, aber funktionierte als Film von der Stimmung her besser als der hier. Da ist das schon ein bisschen sperrig.
Ja, und halt, also ich fand es unterm Strich dann einfach auch nicht gut geschrieben am Ende. Da fehlt, ne, du sagst der rote Faden, ich würde es den Fokus nennen. Es fehlt wirklich einfach so das Kernelement. Es ist wie mit diesem Ensemble. Es ist von allem gefühlt dann zu viel. Es wird zu viel in einen Topf geschmissen und gleichzeitig bearbeitet. Aber nirgendwo liegt der eigentliche Puls der ganzen Geschichte, sondern es passiert irgendwie alles gleichzeitig, führt aber zu nichts. Also auch, dass diese Überwachungsfuzzis teilweise ja Klartextgespräche über diesen Bruch mitbekommen müssen. Die reden ja alle die reden ja nicht verklausuliert, die reden nicht in Codes, die geben sich keine kleinen Hinweise, sondern die reden ganz offen darüber, wie sie diesen Bruch begehen werden und werden die ganze Zeit abgehört. Also wie da nichts passieren kann, das ist mir alles völlig unerklärlich. Das ist mir ein Rätsel und auch da sehe ich dann keine irgendwie gut verpackte Kritik drin oder so, sondern das ist dann von der Schreibe her einfach eher...
Also ich denke mal, dass das Grundproblem, was der Pearson gehabt haben wird beim Drehbuchschreiben, ist halt einfach so, wie kriegst du diese Form von diesem Buch halt einfach nur rüber? Wie kannst du das halt machen? Und ein Film funktioniert zumindest nach damaligen Maßstäben nicht so episodisch, wie du das dann da machen müsstest, dass du dann sozusagen wie eine Art Bericht hast, Er geht meinetwegen über 5 Seiten, das heißt also 5 Filmminuten und hast dann da Kameraeinstellung und mit jeder Szene, die du da in diesem Style dann halt drehst, kannst du dann einen Film halt so ein bisschen stricken. Aber ich glaube, das hätte auch einfach die Möglichkeiten damals auch überschritten. Vor allem auch die Akzeptanz wahrscheinlich dann auch bei den Studios und natürlich auch beim Publikum, weil es ja doch eine sehr schwierige Erzählweise ist. In einem Buch ist das was anderes, da ist man dann auch etwas freier, aber im Film ist man da schon, gerade bei Studioproduktionen, schon ein bisschen begrenzter gewesen. Und ich glaube, da haben die versucht, so einen Spagat irgendwie zu machen. Das ist in meiner Welt nicht geglückt.
Nee, in meiner auch nicht. Ist denn für dich der visuelle Stil geglückt? Also wie findest du so die Lichtsetzung, die Kameraarbeit? Wie gefällt dir so die Seite des Films?
Ich habe mich gestern gefragt, wie finde ich denn die Kameraarbeit? Und ich habe die Notizen reingeschrieben. Ich finde die ziemlich formal. Die macht genau das, was das Drehbuch braucht, also um die Geschichte irgendwie zu erzählen. Und die ist da, die ist präsent, die biedert sich mir nicht an, die drückt sich mir nicht drauf, sondern sie ist halt da. Und da gibt's für mich wenig Highlights. Highlights sind hier die Stadt selber. Also wirklich, wenn New York draußen zu sehen ist, wenn du da an Originalschauplätzen, wenn die da gedreht haben und da ein paar schöne Tracking-Shots mit sind, das finde ich alles toll. Das ist wirklich echt cool. Da habe ich starke Vibes. Alles, was sie dann in diesen ABC-Studios dort gedreht haben, das sieht furchtbar aus. Das ist schlimm geleuchtet. Es sieht halt einfach nach Studio aus und habe mich dann so ein bisschen so, ach, nee, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Also wenn so ein bisschen wir uns gerade in diesem New Hollywood Ära bewegen, wäre es cool gewesen, wie bei Clue zum Beispiel, dass du in wirklich echten Interiors drehst, also in wirklichen Wohnungen, die klein sind, wo du nur mit einer kleinen Kruder drehen kannst. Aber hier hast du riesengroße Studio-Sets, wo du weißt, dass überall Licht ist und das ist auch nicht so wirklich geschmackvoll geleuchtet, sondern eben halt, dass der Film auch richtig belichtet ist. Ich weiß nicht so recht. Also, das hat mir nicht ganz so sehr gefallen, um es mal so zu sagen.
Ich bin total dankbar, dass du das jetzt gerade sagst, weil das ist exakt das, was ich auch aufgeschrieben habe und gefühlt habe. Ich dachte teilweise gerade in diesen Interior-Shots schon an TV-Produktionen und dachte mir, warum ist denn das alles so handwerklich und lieblos? Und ich musste genauso auch an Clue denken, weil das halt das konkrete Gegenteil ist, weil das so künstlerisch ist, so besonders ist, so einprägsam ist, so toll da mit Licht und Schatten und Kameraeinstellungen und all diesen Sachen gearbeitet wird. Und das ist hier alles, das fehlt mir total. Ich meine, das ist natürlich auch ein harter Maßstab, aber was ich hier sehe, ist wirklich einfach Handwerk. Ich sehe da nichts, was bei mir kleben bleibt. Ich sehe da nichts, was bei mir einen tiefen Eindruck hinterlässt oder irgendwie ein wow, jetzt will ich nochmal zurückspulen und diese Szene nochmal sehen. Nee, überhaupt nicht. Das sehe ich im ganzen Film eigentlich nicht. Wie du sagst, so New York, ja, schön, aber so alles in allem, ich glaube, ich habe nicht eine einzige Szene, die so im Kopf bleibt, dass ich sage, das ist jetzt auf visueller Seite irgendwie was richtig Tolles, Besonderes, Einzigartiges, irgendwas, was bei mir eine tiefere Kerbe hinterlässt, was ich super schade finde. Denn wenn wir dann einen Blick rüberschmeißen zur Audioseite, da sieht das anders aus. Auch da, ne, die Musik, ich würd auch da sagen, es gibt Filme mit einer größeren Güteklasse. Auch da ist Clute wieder weiter vorne zum Beispiel, weil da eben auch dieses Sounddesign mit diesem wahnsinnig tollen blim, 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 Instrument und so, ne, und auch mit dieser geilen Musik und sowas, das ist eine andere Ebene. Aber hier ist es trotzdem wenigstens richtig gut. Und ich hatte mehrere Szenen, wo ich dachte, oh, jetzt verliert mich der Film gerade alles, was ich sehe, komplett, weil die Soundebene so geil ist, weil ich gerade diesen Song so innerlich abfeiere, weil die Mucke einfach mich total kriegt und ich könnte dann auch die Augen zumachen und dann interessiert mich der Film gerade auch gar nicht mehr, weil die Mucke mega ist. So, also das ist für mich ein Highlight dieses Films. Hattest du das auch?
Witzig, dass du sagst, wie als hätten wir beide zeitgleich die Notizen so aufgeschrieben. Weil die Musik ist am Anfang ist ja mehr Sounddesign und mehr diese komische, merkwürdige Stimmung. Und dann auf einmal, wenn es um den Heist geht, dreht dieser ganze Film, dann dreht Quincy Jones auf, dann haben wir echt coole, funkige, jazzige Beats und dann geht das beschwingt durch die Straßen von New York und ich dachte mir so, hey, cool, Film, du hast dich entschieden, loszulegen, gefällt mir. Und gehe ich halt voll mit. Also das hat mir dann richtig gut gefallen. Und das hat echt Spaß gemacht. Also wirklich, war cool.
Dann haben wir ja zumindest ein paar Punkte auf der positiven Seite. Dann haben wir ein paar wirklich coole Darsteller, die auch ganz, ganz schön in Rollen glänzen. Dann haben wir so diese Musikebene, nicht die Soundebene. Das muss man hier wirklich trennen. Die Soundebene fand ich hier eher super anstrengend. Aber das ist als Highlight definitiv zu nennen. Und und ansonsten ein ganzer Haufen an Problemen. Dieser Heist selber, du bist ja jetzt gerade so im Heist-Ding drin, ne? Du hast jetzt ein paar Sachen gesehen, du hast ein paar Sachen besprochen. Ich kann da gar nicht so gut mitreden, weil ich gar nicht so viele Heist-Filme gesehen habe. War der für dich zumindest spannend inszeniert? War das?
Nein. Nee, ne? Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht. Das Schöne ist, wer die Tage, ich hatte es schon mal gesagt, die Tage mal reinhören will, das müsste dann irgendwann kommen, drüben bei den Abspann gucken. Da hatten wir ja über die Oceans-Reihe gesprochen. Und das Schöne bei so einem Heist ist ja eigentlich, dass wir mit eingeweiht werden in alles, wir ZuschauerInnen, aber selber auch Teil des Heistes sind. Also wir meistens auch selber noch mit verarscht werden, um es mal so auszudrücken. Das ist ja das Coole an so einem Heist, also dass du da automatisch einen Twist hast. Der Film hat ja hier eigentlich auf der Drehbuchseite, hat er ja auch sogar noch einen Twist hier sogar noch drin, der ist ja mit da. Und das verpufft alles. Und der Film macht sich keine Mühe, diesen Heist so richtig schön zu stagen, also aufzubauen. Der, wie als würde der in das eigene Source Material nicht Vertrauen haben. Also dieses ganze Build-up funktioniert überhaupt nicht. Das ist so ganz lieblos runtergeschnoddert. Und du siehst, was sie da vorhaben und fragst dich so, machen das wirklich? Wo ist der Fehler? Und am Ende hast du dann einen Schnitt, da siehst du dann die Polizeiwache und da sagt jemand, ja, kommt mal übers Dach rein. Und das ist dann sozusagen dann der Clou des Films, dass die von oben halt reinkommen und sich dann oben anschleichen und Spoiler. Und dann werden irgendwie alle gefühlt erschossen. Und das ist so ein antiklimaktisch, das war einfach so ein, warum? Wieso? Was soll das? Was ist hier passiert? Und ja, es hat mich komplett verloren. Also alles, was diesen Heist betrifft, die Szenen, die teilweise, also gerade was, wenn es darum geht, die Leute zu casten, also wenn Connery rumgeht und Balsam einsammelt und den Christopher Walken hier als The Kid einsammelt oder auch die Gespräche mit dem Mafiosi und mit Zox, das ist alles, das ist irgendwie cool. Und da muss ich sagen, da finde ich, dass der Film dann nämlich genau dann für mich funktioniert. In so kleinen Einzelteilen, aber im großen Gesamten verliebt mich die Geschichte da voll. Und ganz besonders der Heist. Ja. Wie ist es bei dir?
Geht mir ganz genauso. Also das Einzige, was mich an diesem Heist, und ich bin froh, dass du das sagst, weil du das Genre ja auch magst. Und bei mir, ich dachte, das liegt vielleicht auch an mir, weil ich das Genre nicht so schätze, wie andere das tun. Aber ich fand das völlig uninteressant. Die spannenden Szenen waren für mich wirklich, wenn Balsam da agiert und mit den Leuten interagiert und halt wenn Walken da durch die Gegend hüpft oder halt die beiden älteren Ladies, die da so eine Art von Screwball-Komödien-Charme damit reinbringen, was ich auch wirklich witzig fand. Also mit den beiden hatte ich einfach Spaß und eine gute Zeit. Das hat mir gut gefallen. Der ganze Rest hat mir leider nicht gut gefallen. Die ganze Polizeiaktion fand ich selten bescheuert. Auch dieser Seitenstrang mit dem Sox, der da abgemurkst werden soll. Auch der, also wirklich, das läuft total ins Leere. Das macht mir alles keinen Spaß. Du hast gesagt, es verpufft. Genau das tut's. Es ist irgendwie eine leere Hülle. Nee, dieser Heist hat mich nicht angefixt mit dem Genre. Das hat in diesem Film einfach so gar nicht funktioniert. Unausgegoren, das Ganze.
Und jetzt habe ich eine wichtige Frage. Sean Connery, findest du den für die Rolle des John Anderson gut besetzt?
Oh, das ist wirklich eine gute Frage. Ich finde ihn zweckdienlich besetzt. Ich seh Sean Connery gerne und ja, aber jetzt nicht wegen dieses Films. Der macht das auch, ich würde sagen, genauso handwerklich wie die visuelle Arbeit, ne? Der macht das halt. Aber er ist jetzt nicht irgendwie die besondere Figur, wo ich wirklich Bock habe, der zu folgen. Da würde ich lieber den gesamten Film einfach Martin Balsam verfolgen, was seine Figur so tut, weil ich das viel spannender finde durch die Art, wie er agiert und auch was hier Walkens Figur macht oder selbst was Pop macht. Selbst der interessiert mich da mehr. Da kriegt der Connery mich hier leider nicht bei der Stange gehalten.
unabhängig davon, ob man Sean Connery gerne sieht oder nicht, aber in diesem Film finde ich ihn fehlbesetzt. Er kann das, was die Rolle eigentlich leisten soll, nämlich er ist ja meine Bezugsfigur Nummer 1 und er muss mir das rüberbringen mit diesem ganzen Heiß, kann er eben halt nicht überbringen. Und der Rest der Geschichte kann das aber nicht retten und er hätte das tun können und er bringt es nicht rüber. Er wirkt hier teilweise, also gerade neben Martin Balsam, finde ich, verpufft er sogar richtig, weil der hat Charme. Der legt da auch alles in diese Rolle halt rein und Sean Connery macht halt einfach Sean Connery Sachen und es passt in diese Rolle überhaupt nicht rein. Und es ist so ein bisschen, auch so wie, ich habe es vorhin schon gesagt, so ein bisschen so artifiziell. Das wirkt so draufgedrückt. Und das macht den Film insgesamt, ich kann da nicht andocken irgendwie. Da gibt es ganz, ganz wenig Punkte, wo der Film mich wirklich erreicht. Und bei Sean Connery gar nicht.
Du hast mir jetzt gerade schon sehr weitergeholfen, weil ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl und du konntest das jetzt auf den Punkt bringen. Denn schlicht und ergreifend, die anderen Darsteller in den meisten Szenen klauen ihm einfach die Szene. So, das ist auch mit dem Sohn des Mafia-Bosses in der Karre so. Das ist mit Martin Balsam ist das unglaublich krass, gerade diese Kennenlernszene. Der Fokus ist sofort weg von Sean Connery und dafür muss Martin Balsam noch nicht mal viel machen. Der kommt nur raus und macht einen flotten Spruch und dann ist man schon eher bei dem. Und so ist das auch mit anderen Figuren und anderen Szenen. Ganz spannend. Ja, das konnte ich gestern gar nicht so genau greifen. Danke dafür. Es ist eine Tatsache hier. Das ist sehr schade. Ich wüsste jetzt auch nicht aus dem Stegreif, wen ich da lieber in der Rolle gesehen hätte. Aber ja, der Connery war für das vielleicht nicht die perfekte Wahl. So, ich nähere mich jetzt in meinen Notizen langsam schon dem Ende. Hast du noch einen Punkt auf deiner Liste?
Also der Sidney Lumet, der ist ja New Yorker. New Yorker Sohn, der ist da aufgewachsen, der ist da sozialisiert. Mit seinem ganzen Background, den er hatte als Schauspieler, als Theaterregisseur, der weiß, wie man diese Stadt in Szene setzt. Und der weiß auch mit Leuten aus New York und mit den verschiedenen Kulturen, die da zusammenkommen, weißt du doch eigentlich umzugehen. Und ich hatte in den Notizen vermerkt, ist das hier vielleicht eine Fingerübung? Und irgendwie fühlt sich das noch nicht mal wie eine Fingerübung an, weil er hatte vorher ja schon gute Sachen gemacht. Das ist irgendwie so tatsächlich so was Halbgares. Das ist nicht zu Ende gedacht. Für mich ist das so ein Lückenfüller-Film, leider irgendwie. Da fehlt mir auch das Herzblut seitens von Lumet, muss ich an der Stelle sagen. Eben halt, weil ich es auch schon anders und besser gesehen habe, weil ich New York von ihm schon viel besser inszeniert gesehen habe, weil ich gesehen habe, wie er in den Raum rein inszenieren kann und teilweise nur einen Raum, die 12 Geschworenen hier nochmal, und da eine Spannung aufbauen kann und hier verpufft alles. Und er hat ja auch bewiesen, dass er eben halt auch mit SchauspielerInnen gut umgehen kann, dass er sie führen und anleiten kann, dass er weiß, was er ihnen sagen muss. Und hier hat es nicht funktioniert. Und da kann ich nicht mehr wirklich viel dazu sagen. Also da, ja.
Was war denn das mit diesem Werner, mit diesem Schlussmachen, mit diesem Abhören und mit diesem Erpressungsversuch? Was hat das mit dir gemacht, dieser Seitenstrang? Hat das überhaupt irgendwas mit dir gemacht?
Nein, es hat überhaupt nichts gemacht. Ich habe mich genauso wie du erstmal gefragt, was zum Teufel ist das eigentlich für ein Quatsch hier? Das heißt also, das war nur dafür da, um uns nochmal klar zu machen, die werden hier sowieso die ganze Zeit überwacht. Und er will die jetzt sozusagen mit diesem Wissen erpressen. Also er ist der Einzige, der sozusagen da ein bisschen ausbrechen will. Alle anderen halten ja die Schnauze. Aber er will das ja zu seinen Vorteilen nutzen, eben halt um die Frau wieder zurückzubekommen. Also sozusagen, es dient ja nur dafür, um die Geschichte sozusagen, also um sie wieder aus der Geschichte mit rauszunehmen, um die Stakes noch ein bisschen zu erhöhen. Und das Witzige ist, wenn der Film nur die Stakes damit erhöht hätte und wir jetzt sehen müssen, wie Connery jetzt noch kämpfen müsste, um sie wieder zurückzugewinnen, macht der Film das ja gar nicht. Der nutzt das ja gar nicht. Das ist so lieblos in diesen Film reingekippt. Ich denke mir also, nee. Es funktioniert nicht, es tut mir leid, nein.
Deshalb fand ich das so bemerkenswert. Ich habe das alles gesehen und so verarbeitet und dachte die ganze Zeit, boah, das ist wie aus dem Drehbuch gefallen. Warum ist das alles hier? Das wurde dann noch immer weirder und stranger und bescheuerter. Und ich konnte es am Ende gar nicht mehr fassen, dass das überhaupt da so drin ist. Denn also, es ergibt vorn und hinten keinen Sinn. Es macht emotional mit einem wirklich nichts. Es verwirrt mich lediglich bloß. Und also, ich wollte es dann auch irgendwann einfach gar nicht mehr sehen. Also dieser Abschlussdialog dann, als die drei da zusammen sind mit dieser Erpressung, ich fand es ganz fürchterlich. Mit allem drum und dran, also wirklich in sämtlichen Belangen. Es war außergewöhnlich bescheuert. Das sieht man so in so einer Produktion, in dieser Art und Weise tatsächlich, finde ich, ziemlich selten. Heidesack. Ja.
Jetzt muss ich kurz mal was anderes fragen, weil wir beide haben wahrscheinlich aus einer Verlegenheit heraus diesem Film 3 von 5 Sternen gegeben. Gefühlt sehe ich die 3 Sterne hier nicht.
Die 3 Sterne sehe ich, weil ich trotzdem an vielen Ecken Spaß an dem Film hatte. Und das liegt wirklich, ich glaube, die 3 Sterne gehen zu weiten Teilen an Martin Balsam, an Christopher Walken und an die 3, 4 Musikstücke, die mich hier wirklich richtig packen. Und ich muss sagen, diese Zutaten machen bei mir so viel Spaß, dass ich gesagt habe, boah, also bei mir bedeutet halt diese Punktzahl, der ist sehenswert, aber eben auch nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Und genauso meine ich das auch. Ich finde den sehenswert wegen genau dieser 3 Faktoren, weil der ganze Rest, so bescheuert der ist und so handwerklich der gemacht ist und so belanglos das teilweise ist, es nervt mich halt nicht, sondern ich war trotzdem die ganze Zeit unterhalten. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich hatte keinen Bock, den Film auszumachen in dem Sinne, sondern ich habe mich auch immer wieder gefreut, wenn eben die beiden oder diese Musik da irgendwie eine Rolle gespielt haben und war so dann doch irgendwie dabei bis zum Ende. Und deshalb konnte ich dem jetzt auch nicht weniger geben. Aber ich finde Punktewertung da sowieso einfach schwierig. Ne? Ich hätte ihm auch, keine Ahnung, 4 von 10 geben können. Ich hätte ihm auch 5 von 10 geben können. Das wäre alles klar gegangen. Ich musste das so ein bisschen aus dem Bauch entscheiden. Und das habe ich tatsächlich wegen dieser 3 Faktoren getan. Warum hast du es getan?
Du hast es mir vorweggenommen. Vielen Dank. Ja. Das sind wir komplett ganz beieinander. Ich sehe das tatsächlich genauso.
Also, dass wir so nah beieinander sind, das hatten wir aber auch noch nicht oft.
Ja, also gerade Martin Balsam, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich sehr gefreut über jede Szene, die auch Christopher Walken hatte, wie er stirbt und dass man dann ihn wirklich dann noch zum Schluss dann wirklich noch mit diesem Mini-Transporter dann auch noch umkommen lässt. Also das ist dann schon wiederum, da hat der Film dann nochmal zum Schluss raus, nochmal so ein bisschen Zähne zeigt er dann nochmal. Das ist ganz nett. Und ich muss dazu sagen, ich war ja gestern im Kino und habe mir den, naja, 2. Teil von Nightwatch angeschaut. Hier geht keine Empfehlung raus da draußen. Und ich dachte mir so, ich gucke jetzt mal in diesen Film rein und vielleicht gucke ich in Etappe einfach nur eine Stunde und danach früh zum Kaffee noch die andere Stunde. Und tatsächlich habe ich wirklich bis nachts um 2 diesen Film noch irgendwie geschaut. Ich fand den eben halt nicht kacke, aber ich fand den auch nicht gut. Und ich habe den zu Teilen halt, wie gesagt, auch nicht so groß verstanden, was der will. Und irgendwie ich bin auch nicht müde geworden. Und das muss ich dem Film recht hoch anrechnen, weil es gibt halt andere Filme, wie zum Beispiel schon bereits erwähnte Ipcress Files von Sidney J. Fury. Den mochte ich irgendwie schon auch, aber der hat mich dann streckenweise halt auch ermüdet. Und das hat der hier irgendwie nicht getan. Da war eben halt doch so viel in so viel Einzeldisziplinen drin, die mir Spaß gemacht haben. Und du hast sie bereits genannt. Und deswegen ich da tatsächlich auch dabei bleibe. Bei den 3 Punkten, wenn das auch irgendeine Form von Relevanz hat.
Ja, ist bei dem Film. Ich würde da auch keine Empfehlung rausgeben. Ich kann mir vorstellen, dass ich den irgendwann nochmal gucke wegen der 3 Punkte, aber es ist wirklich auch kein Muss tatsächlich. Aber ich habe noch eine zwielichtige Empfehlung. Auf dieser Blu-ray versteckt sich nämlich noch in den Special Features eine ziemlich kuriose Variante, nämlich eine, ja, 17-minütige Super 8-Version. Diese 17-minütige Super 8-Version sieht ziemlich cool aus, klingt auch ziemlich cool und schneidet wirklich diesen Film komplett zurecht auf 17 Minuten. Also es ist eine super weirde, viel zu schnelle, total abgefahrene Version dieses gesamten Films. Also wenn man Bock hat, sich nicht die gesamten, was sind's, 90 Minuten, wie viel hat der?
99.
Diese gesamten 99 Minuten durchzustehen, dann kann man sich für diese Version entscheiden. Die ist auf jeden Fall kurzweilig. Und man versteht an vielen Stellen genauso wenig, aber es sind diverse, völlig unzulängliche und vollkommen unwichtige Plotpoints rausgelassen. Und es beschränkt sich auf wirklich die absolute Essenz des Ganzen. Ob das gut ist, das will ich so nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich hab tatsächlich ein, zweimal sehr laut gelacht, weil das Ganze einem so dermaßen um die Ohren scheuert. Ist spannend. Ich weiß überhaupt nicht, warum es diese Version gibt, Basti. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Tatsache geschuldet ist, dass in der Vor-Video-Zeit ja diese 8mm-Kopien ja der heiße Shit waren. Dass du das die einzige Möglichkeit war, irgendwie Filme nochmal selber in der heimischen Leinwand zu sehen. Und weil man da aber jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche Rollen wechseln kann und will, ne, hat man gesagt, okay, wir schneiden die jetzt einfach runter auf das absolute Minimum, was geht. Und dann machen wir damit auch noch ein bisschen Geld. Das gab es tatsächlich von anderen größeren Filmen. Und ich denke einfach so wie, oh, das ist echt, das tut schon weh, wenn man drüber nachdenkt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da draußen wirklich echt Menschen gibt, die wahrscheinlich genau sowas suchen.
Ja, hier findet man das. Und also, wenn ich die beiden Filme jetzt nebeneinander sehe, ja, obwohl, also der unterhaltsamere Film ist schon die Langfassung einfach, weil in der kurzen eben genau diese entscheidenden Dinge größtenteils fehlen, die eigentlich für mich den Film dann doch irgendwie sehenswert machen. Ne? Deshalb kann ich da jetzt auch keine klare Empfehlung rausgeben. Aber es ist so als Kuriosum, wenn man sich das mal so, ich habe mir das dann gestern noch irgendwie um Mitternacht dann reingeschraubt. Es war eine schallende Ohrfeige zum ins Bett gehen. Das war sehr interessant. Ja, mit dieser schallenden Ohrfeige können wir eigentlich schließen, oder?
Ich denke, wir haben's.
Dann machen wir den Sack zu. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich bin super gespannt. Ist ja auch der Film, den ich rausgesucht habe. Dann geht's in die Wirbelstürme. Dann kommt der Twister um die Ecke. Ich freue mich tierisch. Also seid gespannt, seid gebannt. Wie der Basti sagen würde, ihr wisst, was zu tun ist. Social Media, Kommentare, Likes. Empfehlt uns weiter, hört uns wie verrückt. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Basti, ich danke dir für das schöne Gespräch.
Ich danke dir, liebe Udo.
Ich hatte im Vorfeld kurz Sorge bei diesem Film, einfach weil der dann doch nicht so gut war, wie ich gehofft hatte. Aber man kann auch mal sehr witzig über einen Film sprechen, der einfach nicht so dolle ist. Machen wir irgendwann wieder. Ich freue mich drauf.
Hat Spaß gemacht, cool.
In diesem Sinne, bis dann allerseits. Adios.
Ahoi.